David.
Hallo Robert, ich schmelze.
Du schmelzt?
Nicht mehr.
Ja, heißt das heißt, schmelzt man oder schmilzt man? Ey, das ist sowas, was ich sprachlich immer mich vertue. Man schmilzt oder schmelzt?
Man schmilzt. Da sind dann beide Buchstaben mit drin.
Oder man schmilzt.
Schmilzt. Ja, ich habe gerade eben dein Video gesehen, die Monatsvorschau der Filme, die jetzt so kommen. Und habe gesehen, dass da Mädchen mit drin ist. So ein Film, wo es mal wieder ans Berliner oder in irgendein Schwimmbad geht. Und das ist so ein deutsches Ding. Oder das ist so ein deutsches Ding, dass deutsche Komödien und vor allen Dingen Teenie-Komödien, die müssen irgendwie in Schwimmbädern drehen. Vielleicht haben wir in Deutschland nicht viel mehr als das. Aber es passt halt auch einfach zu Sommer, muss man auch ganz klar sagen.
Deutschland, deine Schwimmbäder von oben. Das wäre doch mal so eine Doku.
Ich wollte mal eine Sache sagen, das tue ich jetzt hier einfach öffentlich, weil wir hatten jetzt keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich habe das Video gesehen, also für diejenigen, die es nicht kennen, Robert macht immer jeden Monat eine Vorschau. Was kommt denn diesen Monat?
Ja.
Und da wären dann so, ne, diesmal hattest du Superman mit drin, du hattest...
Was kommt jetzt, David? Ich bin jetzt sehr gespannt.
Ballad of Wallace Island. Was mir dabei aufgefallen ist, dass du so Inhaltsangaben runterratterst und du sagst an keiner einzigen Stelle... Ah, ich bin mir nicht so sicher, wie der Film wird. Das könnte so eine Wegwerflein sein. Und mein Vorschlag wäre, mach das mal.
Ich habe halt bei einigen Filmen nicht mal einen Trailer gesehen.
Ich weiß aber das wäre doch mal eine Option. Also das musst du ja nicht bei jedem machen, aber zum Beispiel bei einem Superman kannst du ja einfach sagen, freue ich mich drauf.
Bei Superman habe ich, glaube ich, sogar gesagt, dass es sehr überladen sein könnte. So wie sie es anfühlt. Ich glaube, jetzt hast du genau einen Titel rausgenommen, zu dem ich was gesagt hatte.
Gut, ja, aber das ist dann wirklich...
Fantastic Four habe ich auch gesagt, dass ich mich drauf freue. Jurassic habe ich auch gesagt. Ne?
Ist mir nicht aufgefallen. Also, aber gut, du kannst... Also, ich will ja gar nicht in deinen Content reinreden. Mache ich jetzt natürlich
hast du jetzt
gerade.
Aber.
Aber ich dachte, als Konsument, ich bin ja
Bottomline,
nicht nur...
Robert, du könntest dir doch mal Mühe geben.
Nö, aber so, das machen ja Leute dann auch in den Kommentaren. Sie schreiben dir und mir ja auch Vorschläge. Und ich kann nur sagen, ich würde mir das, glaube ich, wünschen, weil ich merke dann immer, wenn ich schon so geballt auf einen Platz so viele mögliche Meinungen von dir bekommen könnte, dann nehme ich das gerne an und bin dann fast ein bisschen traurig. Also ich verstehe jetzt, dass du zu Ballad of Wallace Island eher jetzt keine Meinung hast. Das würde mir auch so gehen. Ja, aber kann man ja auch sagen, hey, habe ich keine Meinung zu.
Nehme ich mit. Ich hoffe, ich habe es bis nächsten Monat nicht vergessen, aber ich nehme es mit. Ich versuche es mir, weißt du, meine Monatsvorschau, guck mal, die ist ja immer so für, warte mal, die ist jetzt geschrieben bis zum 23. Juli, also die ist immer so 3 Wochen im Voraus geschrieben. Das heißt, in einer Woche trage ich da ein, dass dieses Video wiederkommt für den August, schreibe ich in Klammern hinter, Davids Wunsch beachten. So, dann kann ich es nicht vergessen, weil was im Upload-Kalender steht, ist gemeißelt bei uns so. Da stehen alle Abgaben für Koops und so drin und... Dann, ich mach das.
Also ich sag mal ganz ehrlich, also die Leute, die jetzt zuhören und sagen so, boah, da hat er ja total ins Klo gegriffen, was erzählt er dir für einen Scheiß, die können das gerne schreiben, aber wenn da mehr Leute sich finden, dann schreibt das gerne, damit Robert sieht, das ist nicht nur mein Wunsch. Aber gut, hätten wir das. Vielleicht sollten wir dazu sagen, falls ihr heute so ein bisschen Brummen oder Rauschen im Hintergrund hört, wir haben uns gedacht, nachdem ich ja die letzten Wochen immer wieder erzählt habe, dass F1 nicht so gut an den Kinokassen starten wird, muss ich als Strafe jetzt neben einer Formel-1-Rennbahn den Podcast aufnehmen. Okay, Robert ist abgelenkt.
Entschuldige, ich habe eine Sache, die musste ich ganz kurz, sorry. Ich möchte mich zutiefst entschuldigen. Das kommt sonst nicht vor. Ich habe eine ganz wichtige, kurze Anfrage. Meine Frau brauchte unbedingt eine bestimmte Nummer. Die habe ich schnell gecopy-pastet. Es ist nicht in Ordnung. Musste jetzt sein. Ich entschuldige mich. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen?
Ich habe gesagt, ich habe als Strafe, weil ich jetzt die letzten Wochen ja immer erzählt habe, dass F1 nicht so gut an den Kinokosten laufen würde und wir dann jetzt am Wochenende festgestellt haben, habe ich mich aber leicht um 150 Millionen Dollar verschätzt, muss ich jetzt neben einer Formel-1-Rennbahn meinen Podcast aufnehmen. Nee, wir machen heute der Hitze wegen das Ganze remote. Ich lasse bei mir das Fenster offen, wohne hier aber in so einer Lage, da fährt auch mal ein Auto vorbei. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen Rauschen oder Brummen hört, dann ist es, weil wir beide gesagt haben, bei 57 Grad verlassen wir das Haus beide nicht.
Und bei mir ist es so, weil es letzte Woche noch den Sturm gab. Ich habe zwar, ich glaube, knapp 40 Zentimeter dicke Wände, aber genau nebendran, ich wohne ja quasi im Wald, wurde heute beschlossen, heute wird alles Totholz, was umgefallen ist, kleingesägt und abtransportiert. Deswegen so Kettensägengeräusche im Hintergrund.
Vielleicht können wir gleich nochmal im News-Teil, weil das können wir direkt mal ankündigen. Wir reden heute nicht nur über Jurassic World, die Wiedergeburt. Wir reden auch über Megan 2.0. Und ich glaube, damit sind wir die 2 Personen auf der Welt, die über diesen Film reden.
So sieht's nämlich aus.
Wir reden auch über News.
Ich habe noch die neue Staffel von The Bear geschaut, da werde ich aber kurz was drüber sagen und auch mal in Squid Game 3 rein, aber das werde ich jetzt nicht so sehr ausweiten. Ich habe aber in Kombination, David, ein Trivia mitgebracht, was jetzt nicht direkt mit Film zu tun hat, aber Filme verbindet. Ich habe ein Trivia mitgebracht, dass F1, also Formel 1 und The Bear die Erfolgskoch-Serie miteinander verbindet. Klingt komisch, oder?
Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hat Joseph Kosinski da irgendwas mitproduziert bei The Bear?
Nee, das ist anders. Pass mal auf.
Ist was anderes.
Es gibt nämlich eine Sache, da bringt man, also man könnte sich ja fragen, sag mal, der Guide Michelin, also Michelin-Sterne, ne? Restaurant und Sterneküche ist ja jedem ein Begriff. Das ist ja eine Billionen-Dollar-Branche um die ganze Welt. Restaurants wollen diese Sterne haben. Das bedeutet ja, dass man A, besonders prädestiniert ist, super Küche hat, für seine Menüs 250 Euro aufwärts nehmen kann. Mit Weinbegleitung in Berlin gibt es ja ein paar Sterne-Restaurants. Bezahlst ja gerne mal pro Person 500 Euro oder mehr, wenn du einmal essen gehst. Also das ist extrem attraktiv und lukrativ. Aber Michelin, die stellen doch eigentlich Reifen her.
Hast du das? Das heißt Michelin.
Also es ist ein französisches Unternehmen, deswegen wird es eher Michelin heißen, aber Michelin sagen wir gerne in Deutschland. Aber ich meine, überleg mal, wie kommt denn das zusammen? Warum ist denn eine Reifenherstellfirma maßgeblich für diese Roadmap, welche Restaurants in der Welt die besten sind?
Ist es dieselbe Firma?
Ja.
Weil das habe ich mich immer gefragt. Also es ist wie früher bei uns in der Jugend, im Teenageralter, ging immer der Pirelli-Kalender rum. Hast du davon schon mal gehört?
Na klar, Pirelli war doch in F1 auch fett Sponsor hinten drauf.
Genau, Pirelli eigentlich nur Formel 1, beziehungsweise irgendwas mit Reifen, glaube ich auch. Und ja, Reifen, stellen aber auch so sexy Kalender her. Ich glaube, das waren immer so halbnackte, es ist keine Erotik, also wird nicht Erotikfotografie, aber so die Mädels sind so auf Autos zu sehen, glaube ich. Und das ist so ein Kalender, den haben wir Jugendliche uns immer so rumgereicht und haben gesagt, ey, hast du schon bis März gesehen? Krass. Und habe ich auch immer gedacht, wie passt das zusammen? Habe aber die Verbindung Michelin und Michelin nie gemacht. Also das ist eine Firma.
Eine Firma, let me enlighten you. Im Jahr rund um 1900 war als dieses französische Reifenhersteller Michelin hatte das Problem. Gut, die Leute sind mit der Kutsche unterwegs, die laufen viel und wenn es halt schon so motorisierte Sachen gab, wie verkaufen wir denn Reifen? Wenn die Leute nicht viel unterwegs sind, dann nutzen sich Reifen nicht ab, dann verkaufen wir weniger Reifen. Also haben die angefangen, sich zu überlegen, wenn wir schon so wenig Autos haben, die unterwegs sind, wir erstellen eine Art kostenlosen Guide. Nämlich, da steht so drauf, wo sind tolle Hotels, wo sind bestimmte Attraktionen in der Stadt, was kann man machen und wo sind gute Restaurants zum Essen gehen. Und deswegen haben sie aber auch, wenn sich die Leute gefragt haben, okay, wo könnten wir in Essen gehen, quasi den Restaurants gewisses Ranking gegeben. Ein Stern hieß gutes Essen, zwei Sterne hieß, ist sogar wert für einen Umweg dafür zu machen und drei Sterne hieß, also da lohnt es sich extra hinzureisen für, nur um dieses Essen zu genießen. Und während aber so, welches Hotel ist gut, welche Veranstaltung, was steht so an, was man eigentlich dachte, was gut ankommen würde, dass sich die Leute bewegen würden, ist es vor allem diese Restaurantnummer geworden, die durch die Decke gegangen ist, weswegen man auch ursächlich diese Sterne dann eingeführt hat. Und dazu führte, dass Restaurants, die manchmal irgendwo nirgendwo lagen, aber besonderes Essen angeboten haben, regelrecht überrannt worden sind. Und deswegen sind Köche auf der ganzen Welt dann nach und nach aus Frankreich heraus, hat sich das exportiert, wild darauf geworden, diese Anerkennung zu bekommen. Für Michelin war es so, dass tatsächlich viel mehr Leute unterwegs waren und wer mehr unterwegs ist, braucht mehr Reifen. Und so haben sie mehr Reifen verkauft. Und deswegen ist der einer der größten Reifenhersteller der Welt heute auch der Führer über die Sterne-Restaurant-Küche geworden.
Das ist ja lustig.
Ja.
Okay, krass.
Ich dachte, weil wir The Bear und F1 hatten, das passt irgendwie rein.
Das habe ich nie verbunden miteinander. Das ist ja völlig absurd. Warum komme ich auf sowas nicht?
Ich habe mich auch gefragt, ob das zwei verschiedene Sachen sein könnten. Ja. Aber in der Tat, nee, es hängt zusammen. Und da dachte ich, finde ich spannend. Ich war nämlich letzte Woche in einem Sterne-Restaurant für die neue Staffel von The Bear ja. Und ja, ging so.
okay.
Ich war mit Sebastian auch da und das war echt
krass. An dem Tag waren Yves und ich in Köln bei Cinema Strikes Back. Wir haben beim Quiz gegeneinander gespielt und da war tatsächlich, gab es da eine Runde, ich will jetzt nicht spoilern, aber da sollten die Folge, das kann ich vielleicht schon mal sagen, es soll erst in 2 Monaten kommen. Ich hoffe, ich nehme nicht zu viel vorweg, aber es ging um Freundschaft. Und als Teil des Ganzen sollte unser bester Freund und Kollege sollte uns helfen, Punkte zu sammeln. Was hat mein bester Freund Robi gesagt? Nein, ich habe keine Zeit, liebe Leute von Cinema
so,
Strikes Back.
Das haben sie dir
ich
so
war
gesagt?
So enttäuscht.
Das haben sie dir so gesagt?
Sie haben gesagt, du wolltest nicht.
So, und jetzt hier öffentlich mal die Wahrheit. Weil da, wo du warst, da solltest du schon vor Monaten hin.
Ja.
Und vor Monaten hat man mich das gefragt. Und da habe ich gesagt, sorry, ich habe hier ein Schreikind zu Hause. Ich bin durch mit den Nerven. Das bringe ich jetzt nicht. Hätten die mich jetzt vor 2 Wochen noch mal gefragt, dann hätte ich das auch gemacht.
Okay. Ja, jetzt ist mein bester Freund Daniel Schröckert gewesen, der dann für mich eingesprungen ist. Aber alles mehr
also,
dazu dann.
Tut mir leid, aber tatsächlich hätten sie einfach noch mal fragen können, weil es sind ja Monate dazwischen gewesen. Und da hat sich die Situation ja geändert.
Dann sage ich Bescheid.
Ich habe noch was mitgebracht, bevor wir die Leute begrüßen. Und zwar, ich war ja in München zum Auftakt des Münchner Filmfests bei der Produktionsallianz. Und am Rande dessen, im Amerika-Haus, habe ich 2 Dinge gehört. Das eine ist erstmal für uns beide, falls wir Lust haben, habe ich einen Produzenten getroffen, der hat im November einen deutschen Trashfilm gemacht, der heißt Monster on a Plane. Und bei Monster on a Plane dachte ich, naja, das könnte auch was für David sein. Ich kriege auf jeden Fall Links oder Blu-rays, falls wir wollen, können wir darüber reden.
Ja,
er hat ganz nett geschrieben, du und David lästert ja gern über deutsche Genrefilme, völlig verständlich. Leider bewegen wir uns hier oft im Bereich von gerade mal 100 bis 200.000 Euro Budget, komplett privat gestemmt. Da ist visuell natürlich nicht alles drin, aber als Trash-Film-Fan findet ihr vielleicht trotzdem die ein oder andere Szene zum Schmunzeln. Also falls wir Lust haben, habe ich das mal besorgt. Und ich hörte, auf der einen Seite hieß es, es sei offiziell. Ich habe die Pressemitteilung aber nicht gefunden. Aber du erinnerst dich ja ganz sicher an Fabian Gasmia, der bei uns Gast war im Podcast.
Ja.
Und der redete ja davon, dass er ein großes, wenn nicht sogar den größten Science-Fiction-Film
Ich glaube, das Genre wird. Hat er noch gar nicht gesagt gehabt.
Doch, doch. Ich meine, on camera, es ging um Science-Fiction. Und das wird groß. Und aber er konnte ja nicht mehr sagen. Und wir waren gespannt. Nun hörte ich hinter den Kulissen, angeblich gibt es eine Pressemitteilung, die ich aber nicht gefunden habe. Er sollte tatsächlich 16 oder es waren 17, ich bin nicht ganz sicher, Millionen Euro eingesammelt haben.
Echt? Weil er hatte mir erzählt, dass er 10 Millionen gesammelt hat. Aber dann hat er ja noch mehr zusammenbekommen.
Also das ist richtig Geld für deutsche Verhältnisse. Das ist richtig Geld für deutsche Verhältnisse. Das heißt, wir sind hier quasi, dachte ich mal, so ein Zwischenupdate, bis er dann vielleicht, wenn der Film mal kommt, bei uns wieder in den Podcast kommt, um drüber zu sprechen. Da wird was draus. Da wird anscheinend richtig was draus. Und die fangen an oder gespannt. Werden diesen Film, was auch immer es ist, zu machen. Ich hörte auch, es soll wohl ein Buch zugrunde liegen. Da weiß ich aber nicht, um was es geht. Alles hinter den Kulissen habe ich
Harry Roden.
Keine Ahnung. Was ist?
Perry Roden. Kennst du doch. Perry Roden, diese Magazinchen, die es da gibt. Das ist so eine endlose Reihe. Hast du 100% schon mal das Cover irgendwo
sind
liegen
sehen. Sind das diese 1-Euro, 2-Euro Heftchen, die immer so Rondell-Ding sind?
Aha, genau. Das ist, glaube ich, die längst laufende Science-Fiction-Reihe. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, sie ist aus Deutschland und ist Kult. Also kann man gar nicht anders sagen. Das wäre krass. Da wäre ich sofort dabei. Ansonsten Captain Future.
Alright. Ey, werden wir sehen. Und damit
herzlich
willkommen zu 2 Pech und Schwafel. Womit wollen wir anfangen, David? Wollen wir vielleicht erstmal mit dem Trailer anfangen oder sollen wir gleich in die Filme rein?
Ja, wir können mit dem Trailer anfangen. Leider haben wir jetzt noch nicht den gesehen, der heute released. Wir nehmen ja am Dienstag auf. Und diese Woche.
Bist du sicher, dass der heute kommt?
Du meinst die Odyssee?
Ja.
Nee, die Odyssee, glaube ich, kommt Mittwoch oder Donnerstag. Heute kommt Running Man, also am Dienstag. Wenn ihr das hier seht, ist der Trailer schon raus. Aber gestern, also am Montag, kam wieder so ein Teaser für den neuen Running Man-Trailer von Edgar Wright, wo ich natürlich super gespannt drauf bin. Da können wir euch also leider noch nichts sagen. Und die Odyssee, falls der wirklich kommt, das ist nur so ein Gerücht, dass der diese Woche starten könnte. Denn letzte Woche ist schon das erste Poster released worden und es wird jetzt auch an Pressevertreter rausgeschickt. Und es ist eigentlich immer so das Zeichen, diese Woche kommt sehr, sehr wahrscheinlich was. Spätestens nächste Woche. Rausgekommen ist jetzt erst der Trailer zu. Und jetzt, auch da musste ich mich ein bisschen gar nicht mitbekommen. Der heißt Der Astronaut in Deutschland.
So heißt aber eigentlich auch das Buch. Das Buch heißt auch so.
Project Hail Mary. Da hatten wir drüber gesprochen im Rahmen der CinemaCon. Da hatten wir nämlich mehrfach gehört, dass dieses erste Material, was zu Project Hail Mary gezeigt wurde, wo super gewesen sein soll. Ryan Gosling spielt mit, Sandra Hüller spielt mit, Phil Lord und Chris Miller inszenieren. Haben die Spider-Man, also die Spider-Verse-Filme gemacht, sollten ursprünglich auch mal den Han Solo-Film machen. Das ist dann irgendwie an kreativen Differenzen zerbrochen. Und jetzt haben sie ihren eigenen neuen Science-Fiction-Film, basierend auf dem Buch von dem Mann, der der Marsianer geschrieben hat.
Fühlt sich auch ein bisschen an wie der Marsianer. So,
ja, so ein bisschen, ja.
Skaliert aber nach oben. Der Trailer geht fast 3 Minuten. Oh, ich finde den fantastisch.
Skaliert nach oben?
Bei der Marsianer quasi geht es darum, dass ein Mann sich mit Hilfe von Wissenschaft auf dem Mars rettet und überlebt. In der Astronaut muss ein Mann mit Hilfe von Wissenschaft gleich die ganze Menschheit retten oder das Weltall. Ja, das meinte ich mit skaliert nach oben.
Oh, ich fand den Trailer leider nicht so gut, weil nicht, dass mir nicht gefallen hätte, was ich gesehen habe, sondern ich habe zu viel gesehen. Der erste Kommentar, den ich unter irgendeinem Ding gesehen hatte, war, oh Mann, im Buch gibt es eine richtig starke Stelle, die ist im letzten Drittel des Buches. Da gibt es einen Twist, wo nochmal etwas passiert und das wird einfach im Trailer verraten. Und das finde ich krass.
Das habe ich mich da ein bisschen gefragt. Ich nehme mal an, wir reden, naja, gut.
Ja, nee, ja, du, ja, wir beide, ja, wissen, worum es geht. Ich glaube, wir reden vom Gleichen. So. Es erinnert mich an Spaceman mit Adam Sandler, was dann da passiert. Und im Buch kommt das am Ende. Im Buch kommt das am Ende und das ist halt nicht geil. Das kannst du nicht bringen. Also wenn der Trailer 3 Minuten geht und alles verrät, ist ja Schwachsinn. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, das ist auch so ein Punkt dabei, ich habe nicht so richtig verstanden, was ist die Stimmung des Films. Also weil du merkst hin und wieder, es geht in Richtung der Marsianer. Aber diese Dringlichkeit, die sie aufmachen wollen, die Erde wird zerstört, sie müssen die Menschheit retten, die wiederum passt dann eher zu, ja, eher so Katastrophenfilmen. Und dann hatte ich tatsächlich Spaceman, diesen Adam Sandler, dieses Gefühl von Einsamkeit und verloren im All, das kam irgendwie noch mit dazu. Das ist ja aber ein eher sehr melancholischer Film.
Oder Moon.
Ja, genau, oder Moon. So dass ich jetzt am Ende dachte, was ist denn das für ein Film? Also Chris Miller und Phil Lord stehen ja eher für Comedy, aber Comedy kam nicht so richtig durch im Trailer. Das ist ein Wirrwarr aus Bildern und tonalen Eindrücken. Ich fand, das ist eher einer der schlechtesten Trailer, die ich lange gesehen habe. Also Lust auf mehr hat er jetzt erstmal nicht gemacht.
Bei mir genau anderes Ende, ehrlicherweise.
Ja?
Oh, fand ich richtig toll. Diese Bilder dieser von dieser Explosion, die so gewaltig aussieht auf der Erde, passiert. Und das dann aber auch, wie er quasi sagt, ich bin kein Astronaut, wie sich diese Figur erklärt, dass er ja Lehrer anscheinend ist, obwohl er ja Mikrobiologie, was auch immer, studiert hat und Doktor ist, war, das lässt ja schon so den Schluss zu, warum geht denn der nur an der Schule lehren, obwohl er so viel mehr gelernt hat? Das heißt, da muss irgendwas passiert sein in seinem Leben. Er weigert sich aber, das All zu gehen im Trailer, obwohl eh die ganze Menschheit auf dem Spiel steht. Ah, ich finde, da steckt schon spannender Charakter drin. Und weil du ja sagst, dass sie die Spider-Verse-Filme gemacht haben, die sind ja auch zwischen sehr unterhaltsam und dann sehr traurig und ernst eben gekonnt, so dieses Spagat. Und irgendwie fühlt sich mich der Trailer in der Astronaut auch so an, dass durch diese Fallhöhe einer gewissen Absurdität und Komik sich dann auch die Ernsthaftigkeit ergibt. Weil gerade durch dieses, wenn du dann im Weltall bist und so weit weg von der Erde, verlierst du vielleicht auch ein Gefühl dafür, was auf dem Spiel steht, weil du auf einmal so viel mehr siehst. Und dann wiederum bist du aber dann trotzdem wieder mittendrin im Geschehen. Also ich finde, der sieht richtig gut aus. Zumindest schreiben die Leute gerade unter dem internationalen Trailer, dass es eines der besten Bücher seit jemals geschrieben worden sein.
Das habe ich auch gehört. Also das darf man nicht verwechseln. Auf den Film freue ich mich.
Nee, alles gut. Das wollte ich nur mitgeben, weil Gina hat jetzt auf unserem Discord für unseren Podcast, fangen die nämlich ein, heute haben sie es beschlossen, ein Buddy-Read an, glaube ich, heißt das, im August. Das heißt, ihr lesen sich dann im Unter-Discord-Raum gegenseitig der Astronaut vor, bis sie das ganze Buch durch haben und verabreden sich regelmäßig wie ein Buchclub.
Geil. Okay.
Ja, habt ihr gehört? Also unser Discord könnt ihr zusammen der Astronaut lesen noch dieses Jahr, bevor er nächstes Jahr ins Kino kommt.
Ja, ich meine, es gab ja diese Trisolaris-Nummer, die dann zum Free Body Problems, zu dieser Serie wurde, von der man nichts mehr gehört hat. Da sollten ja eigentlich mehrere Staffeln kommen. Keine Ahnung, bei Netflix ist es ja häufig so, dass dann das überraschend passiert. Aber so Science Fiction in diese Richtung gibt's ja eigentlich ganz selten. Astra war das, der Marsianer war das. Ich freue mich dementsprechend sehr auf den Film, auch weil das Buch so viel Vorschusslorbeeren bekommen hat. Aber irgendwie, wie gesagt, hätte ich da als Trailer gerne, also, oder anders, ich hätte ihn als Trailer mehr genossen, wenn ich nicht mittendrin das Gefühl hatte, also A, der endet jetzt gerade und dann fängt er plötzlich nochmal neu an. Es gibt dann so Sequenzen, da ist dann Ryan Gosling im All und du denkst so, oh ja, das könnte jetzt der letzte Shot sein und dann geht's quasi nochmal los. Und da habe ich ausgemacht, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt verrät der Trailer mir quasi das letzte Drittel, weil ich schon wusste, dass das, was jetzt kommt, im letzten Drittel ist. Und das ist nicht geil. So, deswegen, ich versuche das aus meinem Kopf zu löschen. Der Film startet ja erst 2026. Ja.
Andererseits sieht dieses letzte Drittel visuell so interessant aus, dass du das nicht gelöscht kriegst aus dem Kopf, glaube ich.
Ich lösche es. Ich hau mir einfach mit so einem Stein gegen den Kopf jetzt ein Jahr lang.
Ja, das wird ja auch nicht bei diesem einen Trailer bleiben. Da frage ich mich, was zeigen sie denn dann noch? Und diese langen Trailer sind halt einfach, ach, das ist nicht schön, ne? Also das fing alles an, habe ich das Gefühl, mit Star Wars Episode 7, als man gesehen hat, wie Chewbacca und Han Solo wieder auftauchen. Das war damals im Trailer drin, hat man den Leuten so einen großen Kinomoment geraubt. Und seitdem sind so ganz viele Peak-Momente aus Filmen in Trailern schon zu sehen.
Ja, wobei ich jetzt eigentlich dachte, so, es gab jetzt auch ein paar Trailer, da war ich ganz glücklich darüber, dass sie sich zurückgehalten haben. Also Final Destination Bloodlines zum Beispiel hat echt ein paar starke Kills und hat im Trailer nicht einen einzigen davon so richtig gezeigt. Eigentlich haben sie sich mehr fokussiert auf diese Anfangsnummer. Und alles, was dann danach kommt, das wird höchstens angedeutet. Es gab noch dieses Ding da im Vorgarten, wo dann so ein Stück Glas in das Crushed Eis reinfällt. Und das fand ich schön, dass sie sich da echt ein paar schöne Sachen noch für aufgehoben haben.
Aber es wäre sonst auch ein Red Band Trailer gewesen und die können sie nicht so weit streuen, muss man sagen. Gerade bei Horror versuchen sie ja Green Band Trailer zu machen. Und das heißt, die
also FSK.
FSK.
Eine kleinere FSK. Denn auch Trailer werden geratet vom FSK-Rating beziehungsweise von der, wie heißt es in den USA nochmal? PG, dieses PG-Rating.
Ja, ich weiß nicht, wie die Behörde heißt, die das macht.
MPAA heißt sie.
Okay.
Ja. Ja gut, haben wir das geklärt. So, Robert, jetzt möchte ich, du hast gestern als einziger YouTuber der Welt kein Review zu Jurassic Park, ich sag immer Park, ich kann's nicht, Jurassic World, die Wiedergeburt hochgeladen.
Was? Heute? Ach so, hä, gestern? Heute redest du gerade aus der, hä? Verstehe nicht. Aber ist ja auch egal. Du
gestern,
doch auch.
Montag, gestern Montag, ich habe meine Kritik hochgeladen.
Du hast mir gesagt, ich hätte als einziger sie hochgeladen.
Nee, du hast als einziger nicht hochgeladen.
Ach so.
Du hast als einziger keine Kritik zu Jurassic World, die Wiedergeburt.
Ja, die kommt halt heute. Ist doch egal.
Ja, aber deswegen weiß ich ja jetzt noch gar nicht, wie das Gesicht auf deinem Thumbnail aussieht. Also wir waren ja im Kino neulich bei der Kritik. So, oh, ihr seht's jetzt leider nicht. So sieht das Gesicht also aus. Und alle kamen raus. Ich bin sogar ziemlich genervt gewesen. Und selbst du. Und das ist bei Jurassic World ja eigentlich eher so selten.
Naja, ich bin ziemlich, ich sag mal, so ein Mix aus enttäuscht und ein paar Punkte, wo ich sehe, guck mal, da wäre was gegangen. Und was ich bei dem Film wirklich glaube, ist, dass da einige Leute eigentlich Lust drauf haben, aber überhaupt nicht mehr wissen, wie es geht, die Magie zu entzünden. Und irgendwelchen Formeln folgen, die vielleicht Produzenten oder Studiovorgaben sind, aber den Blick verloren haben, wofür Jurassic Park steht, wofür die Faszination an diesen Dinosauriern steht. Ich habe als Kind viel zu früh den ersten Teil gesehen, bin weinend weggerannt, als der T-Rex das erste Mal kam. Und dann war aber gleichzeitig mit diesem Respekt immer diese Faszination geboren. Und seitdem diese Reihe, und jetzt sind wir inzwischen beim 7. Film angekommen, ist diese Faszination immer weiter in den Hintergrund gerückt und immer mehr das Geschäft-Dinosaurier oder das Monster-Dinosaurier in den Vordergrund gerückt. Dabei war doch die Faszination früher mal, dass selbst der Parkbesitzer, John Hammond, der damit Geld verdienen wollte, in erster Linie diese Idee, die so fantastisch fand, und als der Park dann aber auch den Bach runtergeht, die Sicherheit für seine Enkel das Wichtigste war. Selbst der geldgeile Anwalt, der dabei war, der Einzige, den es nur ums Geschäft ging, hat diese Tiere gesehen und war irgendwann fasziniert, bis er auf dem Klo gefressen wurde. Ein, wie heißt er hier? Rock'n'Roll-Philosoph, Doktor.
Jeff Goldblum.
Ne, das Leben findet einen Weg. Das war immer so diese philosophische Ader. Dann hattest du den Paläontologen, der nie Kinder haben wollte. Spielberg hat geschafft, die alle in eine Baumkrone zu verfrachten, während sie von einem Dinosaurier angenießt werden beim Füttern von einem Brachiosaurus oder Langhals. Er hat also es immer geschafft, runterzubrechen, sowohl den Respekt und die Angst, aber auch die Faszination und wie klein der Mensch gegenüber diesen Urzeitwesen ist, die mal auf dem gleichen Planeten rumgestreift sind, wie wir heute als dominante Art. Und das war diese Magie, das war der Funke. Und dass dabei immer das Thema Familie, Kinder, aber auch die Geschichte zu durchbrechen. Das war das Besondere, was Spielberg nach draußen gestellt hat. Und dann wurde das aber immer mehr und so am schlimmsten im 6. Teil nur noch so Dinosaurier leben mit Menschen, Monster und Menschen und man jagt die, man verkauft die, man misshandelt die, aber es ging überhaupt nicht mehr um das, was mal magisch war. Und jetzt in die Wiedergeburt, der Film heißt ja nicht umsonst so, versucht man einiges davon zurückzudrehen. Hat den Original-Drehbuchautoren geholt mit Gareth Edwards, jemand, jemanden, der in Star Wars mit Rogue One einen Film gemacht hat, der aus der ausgebrochen ist, der bei Monsters mit wenig Geld gute, tolle Effekte umgesetzt hat, bei Godzilla dieses Franchise wiederbelebt hat auf seine Art und Weise und wo auch jemand wie David und andere bei uns aus der Riege bei The Creator hin und weg waren, als man aus dem Film kam. Und da waren die Hoffnungen ja nicht von ungefähr, dass der da was anderes draus macht. Und auch Scarlett Johansson als einen neuen Chris Pratt, die das Franchise schon immer liebt. Und dann noch Mahershala Ali dazu. Also es gab ein paar interessante Zutaten. Und was dann aber passiert ist, dass sie wieder in so...
Ganz kurz. Ganz kurz. Ich wollte mal, bevor du jetzt zur eigentlichen Kritik kommst, wollte ich dich mal fragen, weil du gerade gesagt hast, dieses Gefühl kommt nicht zurück, diese Essenz, die wird nicht mehr verstanden. Ein Punkt, den ich bei mir in meiner Kritik aufgemacht habe, ist einer, der gar nicht so einfach für mich zu beantworten ist. Vielleicht kannst du das besser. Ich habe mich nämlich gefragt, ist es überhaupt noch möglich? Weil ich das Gefühl habe für mich, dass dieser Wunderfaktor, der da war, weil 1993 war das ja auch so, dass die Spezialeffekte das erste Mal in der Lage waren, Dinosaurier quasi zum Leben wiederzuerwecken. Ne? Und das nicht nur als billige Gummikostüme. Dadurch war dieser Wunderfaktor in doppelter Hinsicht gegeben. Der hat sich natürlich aufgelöst über die Jahre, weil Spezialeffekte mittlerweile alles können. Und wir dahingehend auch gesättigt sind. Die Geschichten in der Jurassic Park oder World Lore sind jetzt auch so geworden, dass die Menschen auf der Erde sind gewöhnt daran, dass Dinosaurier in Großstädten zum Teil rumliegen. Es gibt hier eine Szene in diesem Film, da ist das so. Die sind zum Alltag geworden. Und würdest du uns beide jetzt hinsetzen, oder sagen wir du als großer Jurassic Park-Film, und man würde dich fragen, was würdest du dir wünschen, was bräuchtest du, was glaubst du, was würde die Reihe brauchen? Wüsstest du eine Antwort?
Weil absolut, ich ehrlich gesagt, ja.
Ja?
Ja.
Ja, weil ich habe das Gefühl, das gibt's gar nicht.
Eine Sache macht die Wiedergeburt ganz richtig. Sie gehen an die Schauplätze. Die Felder, die da sind, das ist echt. Die Insel ist echt, auf dem Wasser ist echt. Das siehst du und das fühlst du. Da stimmt nämlich was im Bild, finde ich total. Das Zweite ist, ihr müsst wissen, wir waren auf der Deutschlandpremiere und David und ich wurden noch zu einem Dinner mit anderen vorher eingeladen und durften so auf einer Dachterrasse über der Premiere sein. Und dann lief dann ein Mann rum mit einem animatronischen kleinen Dinosaurier, der später im Film auch eine Rolle spielt. Und ich meine sogar, dass David gesagt hat, ach, der sieht ja echt putzig aus oder sieht schön aus oder das ist toll. Und das ist nämlich, was Animatronik macht. Du siehst, und das hat ja auch dem Star Wars Franchise gut getan, als sie wieder angefangen haben, richtige Puppen zu nehmen und diese Szenen in der Kantine oder in so Sachen, wo wirklich Dinge nicht digital sind. Und das ist aufwendig, ja, aber da musst du wieder hin. Und sobald das passiert, sieht es auch immer, finde ich, viel besser aus. Du brauchst richtige Animatronik, du musst an die richtigen Schauplätze gehen, das sollten alle seit Denis Villeneuve und Dune wieder begriffen haben. Und du musst verstehen, worum es eigentlich geht in dem Franchise. Und das war immer die Faszination und der Respekt und die Hybris der Menschheit über die Dinosaurier. Die Idee, die wieder ins Leben rufen zu können, obwohl die Natur sie hat aussterben lassen.
Aber das versuchen sie ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass jeder einzelne dieser Teile immer diese eine Szene hat, wo Figuren auf dem Boden stehen, mit dem Finger nach oben zeigen und sagen, wow, guck mal, das gab's in Fallen Kingdom, das gab's in Dominion, das gibt's hier jetzt auch wieder. Auch wieder so eine Szene mit so diesen langen Hälsen, die da jetzt aber ein bisschen anders aussehen, weil sie hier alle mutiert sind. Und es gibt auch meiner Ansicht nach irgendwie immer so dieses, ne, was du sagst, diese Hybris ist ja schon auch immer so ein bisschen Thema. Auch hier wieder ist es so, dass Menschen sich verschätzen. Hier geht es um Kapitalismus, es geht darum, dass jemand, Rupert Friend spielt jemanden, das hast du auch gefühlt in jedem dieser Filme, immer diesen evil corporate guy, der natürlich Geld machen will mit dieser Sache. Und natürlich wird da dann auch eben genau dieses Thema Hybris dann dazukommen. Ich finde also, sie machen's. Ne? David Koepp ist ja auch jemand, der aus dieser klassischen Schule kommt, wo man solche Sachen auch noch zusammengeschrieben hat. Mich hat der Film mega an Kongo erinnert. Erinnerst du dich an den noch? Dieser Affenfilm von 1995, Tim Curry.
Ich glaube, du hast mir schon mal hier gesagt, ich muss den nachholen. Deswegen habe ich den nicht gesehen.
Mach mal, der basiert auch auf einem Buch von Michael Crichton und da ist es dann auch so, also der ist ein bisschen weirder und wilder, weil da geht's dann um irgendwelche Affen, die sich weiterentwickelt haben. Am Ende werden die mit Lasern in der Mitte zertrennt, aber es gibt auch dieses Forscherteam
aus dem Urwald. Spoilern.
Das ist kein Spoiler.
Ach so, also, am Ende werden die, hast du jetzt gesagt, okay, gut.
Die Geschichte hat nichts damit zu tun, ob jetzt Affen mit dem Laser zertrennt werden. Es gibt so eine Szene, da passiert das. Aber da gibt's dann eben einen Evil Corporate Guy und es gibt das Team, was dahin fährt und die werden dann angegriffen und es gehört halt zu so einer langen Linie von Tierhorrorfilm. Das ist ja, Jurassic Park ist ja eigentlich ein Tierhorrorfilm. Wenn du die ersetzen würdest mit einem Puma oder einem Hai oder einem Löwen, dann hast du sowas wie Beast mit Idris Elba. Aber sowas wie Beast wird sieben Filme lang fortgesetzt, weil du einfach nichts mehr zu erzählen hast. Weil wie oft willst du den Löwen attackieren lassen, um ihn dann wieder eine halbe Stunde verschwinden zu lassen im hohen Gras, damit diese uninteressanten Charaktere weiter durchs Gras laufen?
Also bei Jurassic ist es ja so, erstmal, du hast ja auch sehr sanfte Riesen, ne? Du hast ja nicht bloß Prädatoren und das ist ja so eine ganz besondere Art von Intimität. Also im ersten Teil, wie er diesen Atem des Triceratops, der am Boden ist, weil er Magenprobleme hat, das ist ja auch ein total schöner Moment. Und was zum Beispiel im ersten Teil nie passiert, aber danach meine ich in jedem Teil. Im ersten Teil hast du die Eröffnungsszene mit dem Raptor, den sie versuchen mit Elektroschocks da in seinem Käfig zu halten, der dann aber den einen Parkmitarbeiter auffrisst oder zumindest tötet. Ansonsten wird im ersten Teil nie auf Dinosaurier geschossen. Korrigier mich, aber mir fällt nicht ein, dass auf Dinos geschossen wird. Weil die nämlich wissen, dass sie unterlegen sind. Aber in jedem Teil danach hast du immer einen Söldner oder irgendwer, der meint, er könnte den Dino wegballern. Und an dem Punkt kippt, finde ich, eben diese Balance. Das, worum es geht. Es ging doch jetzt nie darum, die irgendwie zu erlegen, zu verdrängen oder die dominante Rasse zu sein, sondern die Idee von Jurassic Park ist, den Menschen das Gefühl zu geben, wie es gewesen sein muss, dass diese Tiere existieren. Das ist doch die Magie. Und jeder Teil danach.
Aber kann man das nochmal zurückholen? Das ist halt die Frage.
Du könntest.
Also wenn das Einzige ist, was diese Reihe, oder was heißt das Einzige, das ist ja eine ganze Menge, aber meine Frage ist dabei, reicht es dann nicht, das einmal zu erzählen? Muss man das sechsmal fortsetzen, denn wird man das wirklich nochmal zurückholen können, dieses Gefühl aus dem ersten Teil? Das
also Jurassic Punkt. World hat es ein Stück weit hinbekommen mit der Idee, jetzt ist der Park mal offen. Also, dass du da mit Kugeln so die erste Hälfte vom Jurassic World, ohne dieses nervige, hey Blue und wir trainieren Raptoren, sondern wieder ja die Kinder von der Parkmanagerin kommen mit der Kugel, da auch wirklich mal so durch die Herde gehen können. Da gab es schon so einen Moment, auch wenn die da wieder viel zu digital aussahen. Aber ja, man müsste vielleicht wirklich mal richtig dolle darüber nachdenken, wie man das erzählen könnte. Aber ich glaube, du musst halt eine Geschichte spinnen, in der du nie aus dem Blick verlierst, wie die Kräfteverhältnisse eigentlich sind. So ein Planet der Affen 4 funktioniert doch im Grunde auch auf der Idee, dass eine Sache der anderen unterlegen ist. Und versuch das nicht auf den Kopf zu stellen. Warum muss der Mensch wieder an die Spitze der Nahrungskette? Das habe ich nicht verstanden. Und er hat sich Universal mit Jurassic World total verrannt in dieses Szenario, dass Dinosaurier jetzt parallel mit uns, das mochte ich beim zweiten Teil ja nie. Die meisten mögen ja den zweiten Teil mehr als den dritten. Ich mag ja den dritten tatsächlich mit dem Jungen, der sich da mit Dinosaurierurin überschüttet, damit er quasi nicht gerochen werden kann von anderen Dinos. Ich fand schon immer die Idee blöd, und das mag ich auch an King Kong nicht, dass die auf einmal mitten in der Stadt unterwegs sind. Ja, das finde ich irgendwie, das ist nicht meins. Aber, und das ist bei Die Wiedergeburt halt so ein Thema, man kann sich ja trotzdem bemühen. Und ich finde zum Beispiel, dass Scarlett Johansson, die Jurassic World so liebt, hier mehr oder weniger als eine Söldnerin für 10 Millionen Dollar angeheuert wird und dann sagt, ja, bin ich dabei. Und dann hat sie noch einen Kapitän in petto und dann kommt noch ein Paläontologe daher, bei dem David auch zu Recht gesagt hat, direkt nach der Pressevorführung, du merkst eigentlich gar nicht, dass der Paläontologe ist. Der ist in einem Museum, das keiner mehr besucht, weil es jetzt echte Dinos gibt. Und ansonsten sagt er hier und da mal zwei Sätze über irgendeine Dino-Art. Ja, danke dafür.
Ja, guck mal, da ist ein Dinosaurier. Und ansonsten bringt er sich in Gefahr, damit die anderen ihn retten können. Er ist eigentlich nur ein Vehikel.
Ja, und das ganze Action-Asset aber rund um ein gelbes Gummiboot. Da geht keine Welt unter und nichts explodiert. Da geht es um ein gelbes Gummiboot, einen Fluss und einen T-Rex. Mochte ich total.
Weißt du, warum du diese mochtest?
Warum?
Das ist eine Szene, ich glaube, David Koepp hat das erzählt. Das
die
ist
war
eine
mal
Szene,
drin,
die war
ne?
ursprünglich geplant für den ersten Jurassic Park und wurde dann, glaube ich, gecancelt. Ich glaube, aus Budgetgründen oder weil irgendwie keine Zeit da war. Auf jeden Fall ging das nicht. Und deswegen haben sie gesagt, die holen wir zurück. Es ist witzig, dass du genau die eine Szene, die nicht in diesen Film gehört, dann als, weil die ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Die spielt nämlich mit einer Sache, die Steven Spielberg wie kein anderer konnte. Es ist im Trailer schon zu sehen, ich habe es auch in mein Video zum Beispiel reingeschnitten, dieses Boot entfaltet sich. Das wird aufgeblasen und an der Stelle lag vorher ein T-Rex, in der schiebt sich jetzt das Boot rein und dann kippt das Boot aber zur Seite und der T-Rex ist weg. Und die Frage, wo ist dieser T-Rex? Wie hat er das denn so schnell geschafft? Und es ist so clever und es ist so ein Spiel mit der Kameraperspektive, das hat Steven Spielberg immer in jedem seiner Filme gemacht. Aber Gareth Edwards macht das im Film kein einziges weiteres Mal. Im Gegenteil, ich hatte immer wieder auch das Gefühl, dass er Szenen repliziert, die aber dann ja nicht dieselbe Kraft haben. Ich glaube, eine Szene, die ist uns beiden aufgefallen, die erinnerte sehr so an Verfolgungsjagden aus dem ersten Jurassic Park. Der T-Rex, der schiebt sich dann durch so eine kleine Öffnung durch. Da ist der Mensch gerade so durchgeschlüpft und du siehst den Kopf, wie er dann so wackelt. Der ist aber nicht haptisch. Der ist keine animatronische Puppe, sondern CGI. Und dadurch, also ich habe als Publikum oder als Zuschauer, habe immer dieses Gefühl von, ja, ist dann halt nicht echt. Ne, das hat immer eine ganz andere Schwere. Es löst ein ganz anderes Gefühl aus, wenn diese Dinos dann wenigstens da wären und mit den Darstellern auch interagieren könnten. Das heißt, Gareth Edwards, bei dem ich eigentlich gehofft hatte, dass der effektemäßig wenigstens was kann, der macht dahingehend eigentlich auch wieder 3 Schritte zurück und nicht dahin, wo diese Reihe eigentlich auch wieder sein sollte. Denn sie wollten ja eigentlich zum ersten Jurassic Park zurückkehren. Aber mehr eingefallen als halt, wir gehen halt wirklich in so ein urwaldähnliches Dickicht, ist ihnen dann ehrlich gesagt auch nicht, fand ich.
Da bin ich ganz bei dir. Ich finde sogar in der Gummiboot-Szene sogar noch vorne dran eine Idee, sehr süß. Der T-Rex wird uns mal präsentiert auf eine Art und Weise, wie wir den noch gar nicht gesehen haben. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig schön. Der ist nicht immer nur der gefräßige Killer, sondern den sieht man auch mal anders. Ich lasse es mal dabei. Und das ist so ein ganz niedlicher Auftakt, den ich mochte. Ich finde aber, und das ist das, was mir das auch ein bisschen schwierig macht, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, unter diesem, weil der ist auch auf Film gedreht, da steckt Wille dahinter. Ich glaube, dass Gareth Edwards diese Welt mag. Und ich finde auch, dass Scarlett Johansson diese Welt wirklich mag. Und ich finde auch Mahershala Ali, wenn er so als pokernder Kapitän da so lacht und sich zurücklehnt, das ist schon das Abenteuersetting. Das eigentlich ist alles da. Aber dann wird's irgendwie in so eine Formel hineingepresst, die doch jetzt schon oft nicht funktioniert hat. Und das finde ich so besonders schade. Und dann gibt's diese irre, dumme Idee, wie ich finde, dass es mutierte Dinosaurier gibt, die im Grunde zu hässlich sind, dass man sie in den Park stecken konnte und den Leuten zumuten. Und dass du am Ende, finde ich, mehr Alien geboten bekommst als Jurassic Park. Da hat mich persönlich geärgert. Also wirklich geärgert. Mhm. Aber ich finde, es ist nicht der schlechteste Jurassic-Film, aber gemessen an den Erwartungen, dass jetzt der Umschwung käme, jetzt sind wir vielleicht wieder da, auch mit dem Titel, das tat mir schon recht weh. Der ist jetzt deutlich günstiger, muss man wissen. Der 5. Jurassic-Film ist der 2. teuerste Film aller Zeiten. Der hat über 450 Millionen wohl gekostet. Der hier kostet nur noch 180 Millionen. Und dafür ist er besser als Teil 5 und Teil 6. Mhm.
Ich gehe da mit bei dir. Man merkt den Beteiligten an, sie wollten wieder irgendwie das Gefühl erwecken, zumindest, das hier ist kein billiger Cash Grab. Also er ist ein Cash Grab, ne? Dieses ganze Gerede, diese Philosophie darüber, was ist die Essenz von Jurassic Park, das stellen wir uns beide jetzt hier am Podcast. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich in der Universal Pictures Entscheideretage irgendjemand diese Frage je gestellt hat, sondern da geht es natürlich darum, und das kann man vielleicht auch niemandem verübeln, das ist ein sehr, sehr lukratives Franchise und das wollen sie natürlich fortsetzen. Und da haben sie in den letzten Jahren Schaden mit angerichtet. Denn die Jurassic World-Reihe, die wurde sukzessive schlechter. Die Einspielergebnisse wurden sukzessive schlechter. Man hatte mehr und mehr das Gefühl, da ist halt wirklich gar nichts mehr von der Essenz drin. Und deswegen ist es zumindest ja nett, dass sie jetzt versuchen wollen, zurückzukehren. Aber das ist halt nicht viel mehr als ein Versuch. Und der wirkt dann halt leider so hohl, weil die Figuren bleiben genau das. Sie bleiben hohl. Ne? Also ich finde gerade bei Scarlett Johansson, Mahershala Ali, wenn du dir deine Inhaltszusammenfassung nicht aufschreiben würdest, ich wette 125 Euro, dass du dir keinen dieser Namen hättest merken können.
Nee, gar
nicht. Dinosaurier, wie die heißen, auch dass es ein D-Rex war, habe ich mir nicht merken können. Ich habe mir nichts gemerkt, weil hier tatsächlich von der Charakterenseite passiert insofern nichts, dass auf der Bootsfahrt zur Insel, da erzählen sich Scarlett Johansson und Mahershala Ali und Co. mal ganz kurz ein paar Traumata aus der Vergangenheit. Die machen mit dem Charakter aber nichts, weil die Charaktere, denen fehlt jegliche Persönlichkeit, jegliche Charaktereigenschaft. Sie sollen damit ein bisschen vertieft werden, weil sie sagen, ah, weißt du noch damals, da war mal was. Da waren wir mal im Krieg oder so. Und dann sagt Mahershala Ali, ja, Mahershala Ali sagt sowieso nicht wirklich viel in diesem Film. Das heißt, da sind 2 absolute Top-Schauspieler verschenkt worden. Der wissenschaftliche Berater, wie gesagt, hat nicht einen einzigen wissenschaftlichen Rat im ganzen Film zu tätigen. Dann gibt's noch eine Familie, die kommt auf diese Insel, die ja eigentlich gar nicht erreichbar ist, weil sie super abgelegen und super gefährlich ist, aber dann doch irgendwie durch Zufall paddeln sie da einfach hin und überleben das Ganze natürlich dann irgendwie auch, weil so Familie muss auch irgendwie rein, weil das war am ersten schon so. Und so häufen sich dann langsam die wirklich dämlichen Sachen an. Ne, das fängt an ganz am Anfang mit einem Ausbruch von Dinosauriern, der durch eine Snickers-Packung herbeigerufen wird, wo du denkst so, okay, also wenn das Sicherheitssystem von einem Papierausgau gehebelt wird, weiß ich nicht. Ne, da sind dann diese Filmzufälle drin, die so einen Film dümmer wirken lassen, als er es eigentlich sein müsste. Und das ist dann insbesondere tragisch, wenn man dann merkt, ja, so viel ist dann da eigentlich nicht. Weil ich saß dann da und dachte, okay, wenn es die Charaktere nicht bringen, ist nicht so schlimm. Dann haben sie vielleicht Action oder dann haben sie einen Dinosaurier oder eine Szene, bei der ich denke, yo, dafür hat sich's gelohnt, jetzt diesen 7. Film anzugucken. Mission Impossible 8 funktioniert deswegen noch, weil sich Tom Cruise und Christopher McQuarrie hinsetzen und überlegen, was können wir machen, um das Publikum nochmal durchzurütteln. Die Geschichten sind auch doof, aber es gibt mindestens zwei Szenen, wo wir alle hinterher in der Kritik gesagt haben, ist vielleicht nicht der beste Teil, aber in den beiden Momenten war ich wach. Jetzt sag mir mal einen Moment in die Wiedergeburt, wo du wach warst. Ich bin am Ende fast weggedüdelt.
Die Gummibootnummer, die finde ich
schon. Das Gummiboot, genau. Die eine Szene, die nicht gut in diesem Film irgendwie hätte, ja, oder
und es die gibt, da nicht so wirklich reinpasst. Es gibt noch in einer Szene, die mochte ich, will eine Figur pinkeln. Und im Hintergrund passieren Dinge. Das mochte ich auch noch ganz gerne. Aber der Film geht halt 2:13 und der erste Teil war viel kürzer. Und man muss überlegen, der erste Teil hat für Leute, die ihn mögen, Szenen, an die sie sich immer erinnern werden. Undenken haben der ikonische Szenen. Dass ein Film so viele Szenen produziert, die immer und immer wieder reproduziert werden. Dass wenn etwas Schweres auftritt, ein Wasserbecher vibriert. Filmgeschichte. Dass sie sich in Herden bewegen und der Kopf dann hingedreht wird, die Kameraeinstellung. Filmgeschichte. Immer wieder aufgegriffen, wackelnder Wackelpudding auf der Hand oder die Klaue auf dem Boden, die so tipp, 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 tipp von dem Raptor macht. Ja, also, dass ein Film alleine so Szenen hat, die immer wieder reproduziert worden sind, das ist schon so ungewöhnlich. Und darüber hinaus so viele Themen. Ich meine, du erinnerst dich beim ersten Teil auch sicherlich daran, als der kleine Raptor aus dem Ei schlüpft, als man im Labor ist und man beim Schlüpfen von so einem Dino zusieht. Und quasi die Zerbrechlichkeit am Anfang und diese Abhängigkeit. Das sind doch diese Full-Circle-Momente. Warum? Das ist das, was Spielberg oder wer auch immer das damals geschrieben hat, verstanden hat, wie man das den Leuten im Gesamten nahe bringt. Naja, eine Sache muss ich noch sagen. Ich liebe Dinosaurier, wenn sie an Land sind. Und in die Wiedergeburt ist leider, ich würde sagen, 30-35% Wassersaurier. Noch mal so viel Flugdinosaurier. Das ist mir zu viel Nicht-Landdinosaurier. So, fertig.
Jurassic Park, jetzt
wir haben weniger Land. Wir haben jetzt wirklich sehr viel über Jurassic geredet. Ich denke, es reicht. Trotzdem, wenn Teil 8 kommt, ich freue mich drauf.
Freust du dich auch auf den 1.000.000. James-Bond-Film?
Was ist denn das?
Denn der 26. Der 26.
Da das eine meiner Lieblingszahlen ist, ja. Aber keine Ahnung, das entwickelt sich in eine komische Richtung. In eine sehr positive und eine sehr negative zugleich.
Ich wollte auch da mal fragen, weil es ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, als jetzt die News aufkam, Denis Villeneuve wird den neuen Teil inszenieren. Erstmal so denkt man, boah ja, der kann inszenieren, da habe ich Bock drauf. Dann hört man so, wer ist denn im Gespräch, der neue Bond zu werden? Das soll wohl so eine junge Iteration werden, also jemand, der unter 30 ist. Denke ich so, wieder dieser Reboot-Gedanke ist die eine Sache. Und dann lese ich viel in den Kommentaren von Leuten, die sagen, ja, aber fängt der denn auch den Geist von James Bond ein, der Denis Villeneuve? Und da dachte ich wieder, was ist denn das eigentlich? Was ist eigentlich James Bond? Für mich ist James Bond immer so dieser Dude im Anzug gewesen, der dann auch viel keinen Anzug trägt, der diesen Einspruch mit dem gemixten Martini drauf hat und dessen Filme aber in jedem Teil irgendwie gefühlt auch ein bisschen anders sind. Ein bisschen, ne, es gibt so ein paar Actionsequenzen, dann gibt es halt die Frau, die irgendwie dann ab und zu flachgelegt wird. Ne, das war so bis zur Daniel Craig-Ära war das ja immer gleich, wurde dann immer abgedrehter. Aber ich würde schon sagen, ich bin nie der Bond-Fan gewesen, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich da irgendwie 25 Filme habe, die sich irgendwie nie ähnlich anfühlen, die irgendwie vielleicht aber dann doch zu ähnlich sind in vielerlei Hinsicht. Daniel Craig war es jetzt ja auch so, da gab es ein paar Teile, die fand ich richtig toll, ein paar waren Mega-Ausfälle. Und ich weiß immer so gar nicht, was ich davon halten soll, zumal wir jetzt in einer Zeit leben, wo andere Figuren wie einen Jason Bourne oder auch einen John Wick, die haben diese Lonely Typ, der ein krasser Killer ist, diese Narrative haben die halt für sich übernommen und ich weiß gar nicht, ob es einen Bond noch braucht und dementsprechend ist es natürlich auch eine ja eine Chance, da was Neues zu versuchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das machen.
Es ist jetzt ja spannend, was du sagst. Also man muss ja sagen, der Daniel Craig James Bond ist ja inspiriert durch Jason Bourne. Also Jason Bourne ist ja maßgeblich für diese Welt von Actionhelden gewesen. Und man darf nicht vergessen, Daniel Craig wurde, glaube ich, 2006 kam er an der Themse da angetuckert in London, wurde ausgelacht. Ne, er wurde ausgelacht, was ist denn das für? Und der wurde richtig fertig gemacht.
Vor allen Dingen, weil er nicht hübsch genug war für einen Bond. Das war damals die Narrative.
Und dann kam das eine Bild, als er aus dem Wasser am Meer rauskommt, Sixpack, so eine Speedo-Hose an und alle waren so, oh mein Gott, da ist er. Das ist er, geil, geil, geil. Das war ein richtiges Yellow-Press-Thema und man muss ganz ehrlich sagen, also eigentlich ist James Bond, finde ich, in erster Linie am Anfang auch ein Molester. Ne? Er ist ein richtiger Frauenübergriffiger, geht gar nicht. Also heute geht gar nicht. Es gibt ja in den ersten Bonds einen Sean Connery, der ja so eine Krankenschwester richtig, der geht hin, drückt ihr Küsse auf, begrapscht die. Sie sagt, nein, sie will nicht. Und er macht einfach weiter. Und dann mitten im Begrapschwen sagt sie, oh James, ich kann doch nicht. Und dann schlafen sie miteinander. Ich denke so, ist das euer Ernst? Also wenn du dir James Bond heute anguckst, am Anfang, das geht gar nicht. Aber das ist eben auch die Zeit. Insofern hat sich Bond schon auch sehr verändert und sehr entwickelt, weil unter Daniel Craig war das ja ein sehr liebender, immer auch mit Vespa und diese Szene unter Venedig, ein bisschen auch ein Stück weit gebrochener Charakter, der vorher ja nicht so der große Romantiker, sondern Frauenheld und Weltenretter war. Insofern hat er ja eine Entwicklung stattgefunden, vor allem über einen Pierce Brosnan, der ja dann auch mehr Gentleman gewesen ist, zum raubeinigen Daniel Craig, der das ja am längsten von allen gemacht hat. Insofern hat James Bond einen Wandel hinter sich. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo sich so die Frage stellt. Also was immer ist, viele Schauplätze auf der Welt, unmöglicher Auftrag, 007-Status. Er darf also Dinge, die andere nicht dürfen. Und er überlebt immer irgendwie alles. Das verbindet James Bond. Er ist ja nie gestorben, außer jetzt im letzten No Time to Die. Richtig?
Mhm. Ja. Und er wurde mal wiederbelebt in Casino Royale. Wenn das gilt.
Also das muss man auch bei Daniel Craig sagen. Alle lieben ja Casino Royale und Skyfall, aber Quantum of Solace war für alle, also Quantum Trost war für alle so, was ist das denn jetzt? Ne?
Ja, ja.
Dann den zwischendurch vergesse ich immer vom Titel. Spectre, genau.
Spectre, ja.
Und mit No Time to Die.
Der ist auch vergessenswert.
Und mit No Time to Die ist, glaube ich, so hin und her. Ne? Dann gibt es ja spektakuläre Szenen. Ich weiß nicht, von welchem Film es das Opening war, während dem Todesfest in Mexiko. Dieser mega geile Auftakt, weißt du noch? Wo er da kostümiert mit Maske und über die Dächer geht und dann stürzt er fast den Helikopter ab und so. Hast du nicht im Kopf? Okay, weiß nicht mehr, welcher Auftakt das war. Und deswegen gebe ich dir recht, das schwankt von der Qualität
Der Helikopter stürzt ab?
Oder ein Helikopter schießt auf ihn oder so. Dieses, wo er durch die Straßen läuft und alle kostümiert sind in Mexiko während dem...
Ach, das ist Spectre.
Also das ist halt das geilste Opening, finde ich, zusammen mit diesem...
Weil es auch so einen Longshot hat, ne?
Ja, ja. Zusammen mit der ganzen Parcoursnummer über die Kräne und so in Casino Royale, die besten beiden Action-Pieces, finde ich, der letzten 20 Jahre James Bond.
Also, Denis Villeneuve macht den neuen Bond, das gilt als gesichert. Was nicht so sicher ist, wer spielt ihn denn? Es gab ja viel Gerede, dass es Aaron Taylor-Johnson werden könnte. Jetzt ist irgendwie das Ganze geleakt zumindest. Es könnte jemand werden, der jünger ist. Und da sind drei Namen in der Lostrommel. Harris Dickinson, der in Baby Girl jetzt zuletzt mitgespielt hat, oder in diesem Film auf dem Boot, den ich immer vergesse, den Namen.
Triangle of Sadness,
genau. Jacob Elordi, zuletzt in Saltburn, beziehungsweise jetzt demnächst auch in Guillermo del Toro's Frankenstein, das Monster. Unsere Kleine ist ganz doll verliebt in ihn. Hat schon gesagt, wenn da die Frankenstein-Premiere ist und ich sie da nicht mitnehme, dann redet sie kein Wort mehr mit mir. Tom Holland, der Spider-Man, bei dem ich als erstes sage, auf gar keinen Fall. Den kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Den finde ich eine furchtbare Wahl. Wenn es der werden sollte, dann sehe ich da schwarz für, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Hand von Denis Villeneuve wird vielleicht ein bisschen mehr draus, aber ich finde, Tom Holland ist ein mittelmäßiger Darsteller, at best, und jemand, dem fehlt ganz viel in der Hinsicht. Der hat so dieses quirky Ding, so, ne, für Spider-Man passt das total, aber wenn James Bond sowas werden sollte, dann wie so, wow, ich bin hingefallen, jo, ey, schieß mal nicht auf mich, ne, also das brauche ich nicht, bitte nicht, ne, weil das hat schon immer noch auch was gentlemanly, ist die Figur, aber sie ist auch, das ist auch ein harter Killer, James Bond, muss man auch mal ganz klar sagen, so, und das ist Tom Holland gar nicht.
Also unter ihm wäre das dann, mein Name ist Bond, Baby Bond.
Also Baby Tom, Bond, ja.
Tom Holland ist einfach zu sehr Babyface. Er ist
Harris Dickinson wäre es für mich.
Ja, wenn es jemand von denen sein muss, dann passt der am ehesten, weil der hat für mich so ein bisschen Taron Egerton-Vibes wie ein Kingsman, der dann auch so aufdrehen kann bestimmt. Ich glaube, der kann richtig was, und ist auch noch nicht so verbrannt wie Jacob
Elordi. Edgerton fände ich zum Beispiel, da saß der Name, Taron Egerton wäre mega Bond, glaube ich. Weil der hat in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, dass er auch sehr serious sein kann, auch sehr, ja, auch mal düstere Rollen spielt. Den würde ich total gut finden, aber der ist jetzt dann mittlerweile, also wenn der Ansatz wirklich sein sollte, wir wollen einen jungen Bond, dann ist der halt leider schon zu alt. Aber den finde ich toll. Den habe ich mir schon lange gewünscht.
Ja, du brauchst halt vor allem jemanden, der talentiert ist. Und ich finde, Tom Holland ist wunderbar für so Plastikfilme. Ja, große, glänzende Franchise-Plastikfilme. Da geht das wunderbar im MCU. Ich weiß nicht, wie der sich in Odyssey schlagen wird, aber Tiefe hat er noch nicht blicken lassen. Nicht wie ein Timothy Chalamet. Ich wünschte mir so eine Art jungen Andrew Garfield, jemanden, dem ich auch, also jemand, der richtig dann spielen kann, muss in diese Rolle rein. Weil schießen und sich ein paar Muskeln antrainieren, das kriegst du immer irgendwie hin. Aber spielen und so den seelischen Kern von was erfassen, weiß nicht. Und an der Stelle, als jetzt Tom Holland so, und das wirkt gerade auch so ein bisschen wie so reingedrängt von oben, habe ich ein bisschen Angst, dass Jeff Bezos da doch indirekt zu viel mitredet.
Ich find's ganz cool, dass Denis Villeneuve wurde gefragt, was sind deine beiden Lieblingsbonds schon vor Jahren? Und da sagte er Casino Royale und Skyfall. Und das ist überraschend, weil viele würden jetzt sicherlich auch mal ältere Teile aus diesem großen Oeuvre pflücken. Aber er hat sich zwei ausgesucht, die wirklich mit auch zu den besseren gehören, aber auch zu den moderneren. Und es gibt vielen gerade die Hoffnung, dass dieser neue Bond in diese Richtung gehen könnte. Ist ein sehr moderner Regisseur. Ich liebe den. Ich drücke einfach mal die Daumen, dass Bond dann auch wieder für uns relevanter wird.
Wann soll denn der dann kommen? Ich meine, Dune kommt nächstes Jahr, ne? Im Sommer. Im Dezember.
Nee, im Winter. Messia.
Im Winter, genau. Dann macht er ja vorher noch Pressetour und muss den Film wirklich fertigstellen. Und Warner wird ja nicht sagen, ja, für Amazon machen wir das. Wann kriegt denn der die Zeit für Dreh und Konzeption? Der dreht den doch nicht vor 2027.
Naja, muss er. Also ich glaube, das war Teil des Deals, weil es gab so einen Artikel von der Variety, war das, glaube ich, dass Christopher Nolan lange tatsächlich im Gespräch war. Aber weil Christopher Nolan jetzt noch mindestens ein Jahr mit The Odyssey beschäftigt ist, ist das irgendwie fehlgeschlagen. Der hatte dann seinen Bruder Jonathan Nolan vorgeschlagen, ist das dann aber nichts draus geworden. Ich glaube tatsächlich, dass Dune Messiah, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon drehen oder ob das demnächst gedreht wird, dass die das halt jetzt durchwinken und er dann schnell vor der Pressetour, weil Dune Messiah wird die Pressetour ja erst im Winter auch anfangen, 2026. Wenn die zum Beispiel im Januar 2016 oder sagen wir im Februar, lass die 3-4 Monate den neuen Bond drehen, dann ist er im Sommer fertig und kann sich dann auf die Pressetour stürzen. Postproduktion wird dann halt problematisch.
Das ist halt so, ein Bond ist immer so aufwendig, weil das ja immer in so vielen Originalschauplätzen ist. Klingt
der
für
muss
mich
auch erstmal geschrieben werden, muss man dazu sagen.
Auch, es gibt kein Drehbuch bisher. Ja, haben wir ja gerade bei Batman verfolgt. Matt Reeves hat letzte Woche mal ein Drehbuch abgegeben oder letzte Woche, glaube ich. Wie lange das gedauert hat? Ja, länger als geplant. Und das ist die wichtigste Essenz. Und wenn das nicht steht, klingt für mich überhastet, klingt für mich auch so noch nicht final, muss ich sagen. Also kann sein.
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich.
Kann sein, dass Denis Villeneuve das macht. Aber kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, der nächste Bond kommt erst 2028.
Vielleicht ist es auch einfach eine Ankündigung, um die Amazon-Aktie ein bisschen hochzuschieben. Muss man auch dazu sagen.
Ja, die ist gestiegen die Tage, obwohl Jeff Bezos für irgendwie 5 Milliarden Aktien verkauft hat vor seiner Hochzeit, David. Wie ist es, wenn man Venedig mietet, ha? Wie ist es?
Ja, das hätte ich auch gern gemacht. Du, lass uns mal über einen Film reden. Da sind die Macher, glaube ich, in der Zukunft nicht in der Lage, irgendwas zu mieten. Wir haben letzte Woche schon ganz kurz angedeutet, dass Megan 2.0 überraschend ein Flop werden könnte. Jetzt hat sich diese Woche herausgestellt, der hat 10 Millionen Dollar in den USA eingespielt oder weltweit sogar. Ist einer der großen Flops des Jahres jetzt schon. Und das, nachdem der erste Teil so ein viraler Hit gewesen ist. Und jetzt ist die große Frage, woran hattet ihr liegen? Ich glaube ja so ein bisschen daran, dass TikTok einfach nicht trägt. Aber der Trailer war halt auch völlig anders.
Wir haben ja darüber geredet. Ne? Ich glaube, dass die Leute, die vor 3 Jahren das cool fanden, so einen Tanz zu machen, heute sagen, wie peinlich. Damit bist du an deiner Zielgruppe vorbei. Mhm. Der Film selbst ist nicht gut. Das ist so. Also der funktioniert von alleine nicht, wie ich finde. Der ist ganz schön langweilig.
Das war der erste auch. Der war auch mies, ja, und der das wissen die Leute ja nach dem Trailer noch nicht, ob der schlecht ist.
Ja, aber der zweite ist irgendwie ein Terminator-Rip-Off, Terminator 2, und da sind die Fußstapfen dann doch sehr groß.
Der ist nicht nur das, da ist noch iRobot mit drin und da ist sogar.
Ach ja, du hast den geschaut, ne?
Ich habe ihn geguckt.
Ah, du hast ihn geschaut, ja.
Ich habe den nachgeholt mit Eve, als wir aus Köln zurückgekommen sind. Wir saßen zusammen drin. Und ich glaube, ich hätte ihn noch mal ein Stückchen schlechter gefunden, wenn Eve nicht die ganze Zeit neben mir gekichert hätte. Weil das war wieder so voll sein Film. Ne? Dieses, also dumme Sachen, also trashige Sachen. Ich fand es leider ganz häufig ganz schön schrottig, aber dachte auch, er ist besser als der erste Teil. Das muss ich ihm zumindest anerkennen. Da muss ich ihm einen halben Stern jetzt mehr geben. Aber eigentlich habe ich gar nicht nachvollziehen können, was da der Gedanke gewesen ist.
Ich glaube, ich fand den sogar schlechter als den ersten Teil. Ich habe mich so gelangweilt. Ich gehe jetzt zwar manchmal zwischendurch auf Toilette. Und also ganz normal, weil ich auf Toilette muss. Und ich glaube, ich habe mir extra Zeit gelassen diesmal. Und noch kurzen Schwatz gemacht mit unserem Lieblingspressevertreter da von dem Studio. Weil ich wusste, ich verpasse wirklich nichts. Nichts, aber auch nichts. Nee. Der hat mich so massiv gelangweilt, der Film. Insofern wundert es mich nicht. Man muss aber auch sagen, Blumhouse versucht natürlich, aus vielen Stoffen viel rauszuholen. Jetzt muss man mal sagen, der erste Film hat, glaube ich, 12 Millionen gekostet, der zweite 18. Das heißt, selbst beide Filme zusammengenommen haben 30 Millionen Dollar gekostet. Und der erste hatte irgendwie 160, 170 Millionen eingespielt. Das heißt, auch den, das ist sicherlich nicht erfreulich, juckt's jetzt aber auf die Gesamtsicht des Franchises monetär erstmal nicht. Es wird kein dritter Teil kommen unter diesen Vorzeichen, denke ich. Das ist klar. Gelohnt hat es sich. Und ich muss auch sagen, rein geschäftliche Entscheidung, wenn ich jetzt mache, weiß ich nicht, Davids Leben 1.0 und dann bezahle ich dafür 10 Millionen, der Film macht 200 Millionen, sage ich auch gleich blind, komm, wir machen 2.0. Wie könnte es weitergehen mit David? Und dann guckt aber keiner mehr den zweiten Teil, weil David irgendwas Schlimmes im Internet gemacht hat und keiner kann ihn mehr leiden. So. Dann sage ich, ach scheißegal, hat sich trotzdem gelohnt, ich habe ja genug im ersten verdient. Also ich verstehe die Entscheidung auf allen Seiten, das so zu machen, aber ich finde es sehr undankbar, wenn du dann den Film umsetzen musst und änderst die Tonalität, du machst ihn unnötig länger, dann diese Idee von Megan, wie sieht sie aus, was ist es, wie ist sie drauf, der Drops ist gelutscht, die Hauptdarstellerin hat weiterhin diese Maske im Gesicht, mit der sie nicht viel machen kann und eigentlich hat die Antagonistin, also diese wild gewordene, also wie übersetzt man denn
der
Gun
T-1000.
Rogue?
T-1000.
Ja, wie übersetzt man denn Gun Rogue? Ja, also.
Es ist eigentlich, wir reden hier über einen Roboter, also nochmal eine zweite Megan sozusagen, auch wieder eine KI, eine weibliche, die soll eigentlich eingesetzt werden vom US-amerikanischen Militär, aber dann fällt sie ihnen in den Rücken, denn sie hat noch eine andere Mission, die offenbar darauf abzielt, die gesamte USA auszuhebeln, die Gesellschaft durcheinander zu bringen. Und da braucht es jetzt Megan und ihre Freunde, um das aufzuhalten. Denn Megan ist jetzt gut. Anders als bei Terminator 2 wird sie aber nicht umprogrammiert, sondern sie hat jetzt ihre Seele gefunden oder irgendwie sowas. Das passt dann auch nicht so ganz dazu. Also es ist genauso hanebüchen, wie es sich anhört. Ne? Also es werden immer wieder Vergleiche zu Steven Seagal-Filmen gezogen, was irgendwie auch, es ist ein bisschen hilarious, weil ich dachte so, welcher Teenie aus der Zielgruppe kennt denn noch Steven Seagals Filme und wird dann bei Namen wie Hard to Kill oder Out for Justice dann sagen, boah ja, das ist eine Steven Seagal-Referenz. Aber gut, ich habe mich drüber gefreut, muss ich sagen. Aber genauso schräg ist es dann auch. Aber ich glaube, das ist dann halt auch so ein krasser tonaler Switch, weil das ist ja hier kein Horrorfilm mehr. Sie haben sogar das Genre einfach geswitcht und damit. Also dann, weiß ich nicht, willst du deine Zuschauer dann extra verprellen? War das dann das Ziel? Weil dann hast du auf jeden Fall, hast es geschafft. Dazwischen passiert dann halt nichts.
Ein mega merkwürdiger Film. Was ich gerade noch im Halbsatz angedeutet hat, die Gegenspielerin hat auch die beste Bühnenpräsenz. Und da war ich schon fast für die. Also ich finde das einen ziemlich langweiligen Film. Ja. Die Zahlen zeigen es auch. Man muss sagen, in Deutschland war ja der erste jetzt auch nicht erfolglos. Aber obwohl das Wetter war zwar heiß, aber Megan 2.0 hatte schon eine niedrige Prognose. Wenn wir es mal nur in Deutschland sehen, von 76.000 Kinobesuchern und hingegangen sind 20.000. Nicht mal ein Drittel von einer schwachen Prognose. Bah, der ist nicht lange mehr im Kino. Den werden die Kinos rauscanceln.
Ja, das ist krass. Also das habe ich auch so in der Form noch nicht erlebt. So ein Film, der so sehr gegen eine Wand läuft, finde ich interessant und trotzdem irgendwie, manchmal ist es auch gerechtfertigt. Ich meine, ich wünsche eigentlich den meisten Filmen, dass es funktioniert für sie, aber hier scheint es wirklich darum zu gehen, komm, lass mal noch was machen. Wir haben gar keine Idee. Lass uns alle Filme nehmen, die wir schon mal gesehen haben und werfen das irgendwie zusammen und dann denken wir uns dann tausend Sachen aus, die irgendwie nicht zusammenpassen, weil sobald ein Tanz in der Mitte ist, und das ist ja hier auch wieder, es gibt natürlich einen Tanz in der Mitte, dann werden es uns die Leute auf jeden Fall abnehmen. Und da finde ich es zumindest mal schön und gerechtfertigt, dass das offenbar nicht der Fall ist.
Nun gut, Leute, habt ihr gehört, Megan 2.0 könnt ihr zwar gucken, aber könnt ihr auch lassen.
Ich würde noch ganz gerne eine Sache ansprechen zu Fast and Furious. Das ist nämlich noch eine News gewesen, die würde ich noch ganz kurz bringen wollen, weil ich da auch dachte so, interessant, Vin Diesel hat nämlich auf dem Fuel Fest, das ist eine Autorennenmesse oder so, hat er gesagt, also Leute, ihr fragt mich alle, was ist los mit Fast 11? Ne, für euch jetzt, die uns zuhören, der Fast and Furious 10 kam, wann? Vor 2 Jahren, glaube ich, in die Kinos. Lief da, ja nicht schlecht, aber deutlich schlechter als die letzten Teile davor. Ich glaube, Fast 9 hatte ja sogar noch, Fast 8 war der, der eine Milliarde eingespielt hatte, ne? Mit Kosten von 379 Millionen Dollar geschätzten, ist der Film auf dem 4. Platz. Also nur 2 Plätze hinter Fallen Kingdom. Einer der teuersten Filme aller Zeiten gewesen. Es wurde damals gesagt, der Break-Even-Point liegt irgendwo bei 800 bis 850 Millionen Dollar. Er hat aber nur 715 Millionen eingespielt. Der wird jetzt nicht Verlust gemacht haben, weil der hinten im Streaming wahrscheinlich noch ein bisschen was dazugeholt hat. Aber das kann für Universal keine Sache gewesen sein, wo sie glücklich gewesen sind. Und deswegen zieht sich jetzt diese Fortsetzung, weil das muss man auch sagen, Fast 10 war nur der Auftakt zu einer, damals hieß es noch sogar Trilogie, dann wurden 2 Filme draus und Fast 11 lässt jetzt auf sich warten. Und jetzt hat Vin Diesel gesagt, ja, Leute, Universal Pictures fleht mich regelrecht an. Er hat nämlich auf der Bühne Folgendes gesagt. Das Studio sagte zu mir, Vin, können wir bitte das Finale im April 2027 rausbringen? Und ich erwiderte, nur unter 3 Bedingungen. Erstens, wir bringen das Franchise zurück nach L.A. Zweitens, die Autokultur muss zurückkehren und die Autorennen. Drittens, Dom und Brian O'Connor sollen wieder vereint werden. Und ich mag an diesem Statement, dass er da so selbstbewusst raushaut, dass er eigentlich das so dreht, weil es wird definitiv hinterher Gespräche mit dem Studio gegeben haben, die gesagt haben, ja, okay, dasselbe Budget kriegst du nicht nochmal. Wir machen jetzt auf jeden Fall nicht nochmal Tankerfliegen um die Welt und U-Boote. Und im letzten Teil war es ja jetzt so, ist da nicht eine Atombombe durch Spanien gerollt? Und dann ist ja auch ein Damm explodiert. Der hat jetzt, glaube ich, die Stadt ja auch geflutet. So endete dieser Film, ja, muss man dazu sagen. Da kannst du ja jetzt schlecht sagen, ach nee, ist alles nicht passiert. Dominic Toretto wacht auf den Traum auf und sagt so, boah, war das ein Traum. Schnell rüber zu meinem Autorennen hier in L.A., weil du musst ja irgendwie diese Story wieder jetzt
Ich glaube, die wollen Hobbs auf Dante treffen lassen und der klärt das irgendwie im Spin-off Hobbs and Shaw 2 oder so. Ich glaube, sie wollen.
Aber da ist ja auch noch nichts passiert. Also da kam die Ankündigung, aber auch da hat sich ja nichts getan.
Klar.
Also dementsprechend, wie sie auch immer das anfassen wollen, aber auf jeden Fall wirkt es so, als würde Vin Diesel diese Gespräche so drehen, dass er jetzt gesagt hat, nee, das machen wir mit weniger Budget. Und das finde ich so, das passt zu seiner Persona. Alle Leute sagen, es ist ein Albtraum, mit ihm zu arbeiten. Und ich weiß nicht, warum dieser 11. Teil jetzt so lange auf sich warten lässt, aber diese Ankündigung ist eben aus mehrerlei Hinsicht irgendwie seltsam, weil alle Leute wollten das. Der 10. sollte eigentlich ja auch schon Autorennen zurückbringen. Deswegen gibt's ja diese völlig unmotivierte Autorennsequenz drin. Aber Brian O'Connor zurückzubringen, also damit, wie hieß er nochmal? Paul Walker. Mhm. Wie soll das funktionieren, außer mit KI? Und wollen wir das?
Ja, bestimmt und sein Bruder plus Deepfake wahrscheinlich, weil der Bruder eine Ähnlichkeit hat. Der hat ja schon mal für die Filme reingestanden.
Ja. Aber Reunite, also sie sollen wieder vereint werden, klingt so nach einem Story-Plot-Point.
Klingt irgendwie ein bisschen, du sagst das manchmal, ich sag's jetzt, schäbig. Der ist tot. Er ist tot. Fertig.
Ja.
Und immer wieder sagt er, wie wichtig für Paul Walker das Fast and Furious Franchise war und. Weiß nicht. Also das ist irgendwie, das zieht sich als so Marketingnummer durch jeden Film inzwischen. Und das fühlt sich komisch an. Zumal ja Vin Diesel, und ich bin kein Body-Shame-Typ, aber er torpediert das ja aktuell selber. Als Schauspieler, vor allem wenn du in so ein Projekt steigst, gehört eine gewisse Fitness leider mit dazu. Vor allem für diesen Typus, den er verkörpert. Und auf dieser Bühne jetzt sieht er so, also es wirkt so, als braucht er erstmal ein halbes Jahr, um überhaupt in Form zu kommen, um das wieder zu drehen. Beim letzten Film ist es hinter den Kulissen immer wieder, dass in der Postproduktion Frame für Frame sein Doppelkinn weggemacht werden musste. Und dann musst du auch überlegen, was du Leuten für Arbeit aufbürdest. Du hast ja gesagt, dass auch die Arbeitsbedingungen mit ihm schwierig sind. Deswegen arbeiten ja Dwayne Johnson und er nicht mehr zusammen, weil das ja ein absoluter Kampf war am Set, als beide waren, wer wann, wie, wo, was und zu spät kommt. Und ich krieg bei Vin Diesel immer nicht so geile Vibes, muss ich sagen. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, was da so abgeht, aber eigentlich hat er doch so viel nichts zu tun. Er macht mal ein Fest oder irgendwas aus der Riddick-Reihe, aber er hat da sonst nichts zu tun. Ich weiß nicht, was er den lieben langen Tag macht.
Keine Ahnung. Der hat ja zwischenzeitlich früher immer noch so Sachen gemacht wie The Last Witch Hunter oder so.
Ja, Witch Hunter, diese Corona, der in Corona so gut lief.
Nee, das war VOD. Bloodshot.
Ach so, stimmt.
Ach so, der VOD. Ja. Bloodshot war dieser eine Film, wo er sich so aus Nanorobotern zusammengesetzt hat wieder. Der war ja auch schrecklich. Also es kam immer mal diese einzelnen Filme, wo Vin Diesel passiert ist und jetzt soll ja ein neuer Riddick kommen. Da arbeitet er, glaube ich, gerade dran.
Ja.
Aber ansonsten macht er nichts. Also das, ey, wir werden mal sehen.
Ich weiß nicht, also ich habe bei dem immer, ja, ich kann es nicht erzählen, ich habe ihn ja mal neben mir stehen gehabt und bei einem großen Premiere und ich sag mal so, auch aus 3 Metern konnte ich so ein bisschen riechen. Und dachte so, ja, Diggi, das ist jetzt unprofessionell. So, aber gut.
Ja. Ich habe ja auch schon mal diese Geschichte erzählt von jemandem, der im Special Effect, also im Visual Effect Department arbeitet und meinte, sie haben das Material von einem Fast and the Furious reinbekommen mit der Ansage, bitte das Doppelkinn wegzuretuschieren. Und da dachte ich auch so, ist das echt? Also gibt es das? Also, und vor allen Dingen, bei wie vielen Filmen gibt es sowas, dass man nicht nur die Hintergründe oder Dinosaurier rein photoshoppt, sondern dass man ernsthaft an den Körpern, an den Gesichtern herummacht?
Nee, guck mal, du hast
also es gibt ja mittlerweile Visual Make-up oder Digital Make-up. Das gibt es tatsächlich, das, was ja auch von Algorithmen gemacht wird. Und wahrscheinlich, vielleicht gibt es das auch bei anderen Sachen. Also das finde ich finde es weird. Und ich muss sagen, bei Fast and Furious freue ich mich immer, wenn ein neuer Teil kommt, weil die Dinger werden geklickt wie die Hölle auf den Kanälen.
Ja, okay. Aber du siehst, also auch die Kommentare, ne? Du hast hier, obwohl ich lese keine Kommentare vor, oder? Nee, machen wir lieber nicht.
Ich denke nicht.
Ihr könnt mal suchen, wenn es euch interessiert. Ich finde Vin Diesel irgendwie unsympathisch. Das ist der Unterschied. Vin Diesel ist für mich genau im Action-Franchise am anderen Ende von Tom Cruise. Tom Cruise geht voran, der macht, der setzt die Messlatte immer höher, der will und zieht ein Team mit. Bei Vin Diesel habe ich das Gefühl, der will der Star sein, der will mittendrin stehen, der macht oft geil und will das Sagen haben, aber dafür bringt er eigentlich einen Haufen Probleme immer mit sich. So fühlt sich's für mich an. Aber gut. Change my mind. Ja. Vin Diesel ist ein Lappen. Groot, stimmt. Ja. Groot. Damit hat er sich dumm und dämlich verdient.
Stimmt, ja, genau.
Ja, mit Groot für I am Groot sagen, hat er so viel Kohle verdient. Ja. Gut, ich würde auf jeden Fall nächste Woche Squid Game für euch haben. Nur in 2 Sätzen kurz gesagt. The Bear Staffel 4. Wenn man, und ich liebe ja die Serie, es ist die bisher schwächste leider. Es wirkt so, als würde Jeremy Allen White, weil der jetzt sicherlich auf der großen Kinoleinwand mehr Chancen hat, aussteigen wollen aus der Serie. Ich bin nicht besonders happy. Die 2. Hälfte der 9. vierten Staffel ist besser. Es gibt auch wieder so eine lange Episode, diesmal um eine Hochzeit. Die finde ich niedlich, aber die Serie verliert ihre Essenz aktuell zu sehr. Finde ich ein bisschen schade. Und
das war doch schon mal in der 3. so ein bisschen.
Ja, aber Kritik, immer noch, ne? Immer, die war immer noch besser. Man merkt immer erst, dass man fallen kann, wenn man fällt. Ja. Nächste Woche reden wir nochmal über RTL kauft Sky. Was wird daraus aus Sky? Auch mit Blick auf den HBO Max Launch nächstes Jahr. Ich lasse das mal mit drin, da können wir auch nächste Woche drüber reden. Das erinnert ja nichts dran. Und damit haben wir es für diese Woche. Nächste Woche als kleine Vorschau haben wir ganz ziemlich sicher, wenn wir über Superman reden, das wird der Start der Woche. Heads of State könnte was sein, was wir beide sehen. Vielleicht auch, wirst du die Old Guard 2 sehen?
Wann kommt denn der?
Oh, jetzt
kommt der diese Woche?
Ja, der kommt jetzt bald. Ich habe es gesehen. Oh nein, startet Hilfe. Jetzt bald. Aber der erste war ja schon wirklich nicht dolle. Und ich gucke noch Bring Her Back diese Woche. Du hattest ihn schon gesehen, ne?
Den gucke ich Donnerstag. Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Den haben wir dann auch noch. Müssen wir mal gucken, ob wir dann schon drüber reden dürfen. Weil der hat noch ein bisschen bis zum Kino steht.
Ich habe Together geguckt. Da können wir auf jeden Fall dann auch mal drüber sprechen.
Es gibt also einiges. Nächste Woche von Groß bis Horror alles dabei. Und danke fürs Reinhören. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Danke, bis dann. Tschüss.